Dimensionen.
Also Innovation ist für mich eigentlich die Schaffung oder die Erzeugung neuer Bedeutung. Das ist der eine Part, das ist ein gewisser Kreativitätspart.
Die Inflation der Innovation.
Und der andere Part ist der, dass das, was hier an Neuem entstanden ist, auch erfolgreich ist, in welcher Weise auch immer.
Das Neue und seine wortreiche Verhinderung von Marian Unterlugauer.
Seit den 1970er Jahren nahm die Verwendung des Wortes Innovation stetig zu. Und, so der Technikhistoriker Lee Winsell, die Anzahl der Innovationen stetig ab. Lee Winsell arbeitet an der US-Universität Virginia Tech in Blacksburg am Institut für Wissenschaft, Technik und Gesellschaft.
Der Ökonom, den wir in diesem Zusammenhang gerne zitieren, ist Robert Gordon und sein Buch Rise and Fall of the American Growth. Er verweist auf all die Technologien, die zwischen 1870 und 1970 entstanden sind. Dinge wie Stahl, Autos, Flugzeuge, Chemikalien und Arzneien, Elektronik, Plastik, die Liste ist lang. Nach 1970 reden wir nur noch über digitale Technologien und Handys. Es ist nicht so, dass da nichts passierte, aber die großen Innovationen nach 1970 haben das Leben der Menschen bei weitem nicht in so hohem Ausmaß verändert wie zuvor.
Lee Winsell veröffentlichte Ende 2020 gemeinsam mit Andrew Russell das Buch Der Innovation Delusion, der Innovationswahn.
Es gibt Studien, die belegen, dass die Forschungsproduktivität zurückgeht. Für jedes Resultat, sei es ein Patent oder eine andere Maßeinheit, muss weit mehr Geld und Anstrengung investiert werden, um etwas Verwertbares zu erschaffen. Die These hier lautet: Alles, was einfach umsetzbar ist, haben wir bereits getan. Der nächste Schritt bedarf einer größeren Anstrengung.
Die Universität Stanford in Kalifornien gilt als besonders innovativ. An die 5000 Patente werden ihr zugerechnet. Sieht man sich ihre Innovationsgeschichte jedoch genauer an, dann erkennt man, dass nur 3 Patente auch Gewinne in Form von Lizenzgebühren einbrachten. Die jüngste Erfolgsgeschichte ist bereits 25 Jahre alt, das Page-Ranking-Verfahren von Google.
There's some psychological aspect that when you're not doing something, you overcompensate by saying you're doing it all the time.
Dazu gibt es eine psychologische Erklärung, sagt Andrew Russell. Wenn man nichts tut, dann kann man das damit kompensieren, indem man behauptet, man arbeite die ganze Zeit. Andrew Russell ist Dekan für Kunst und Wissenschaft am SUNY Polytech Institute im Bundesstaat New York.
Das passt auch gut zur These von Robert Gordon. Er und andere belegten sehr eindeutig, dass die Produktivität generell zurückgegangen ist. Gordon sah sich die Jahre von 1950 bis 2015 an. Wenn Sie seine Daten mit denen von Google Ngram vergleichen, dann sehen Sie das sehr deutlich. Google Ngram zeigt Ihnen, wie oft ein Wort über die Zeit verwendet wird und wie sich seine Bedeutung verändert hat. Wenn Sie also diese beiden Datenquellen einander gegenüberstellen, dann wird klar, dass die Verwendung des Wortes Innovation zunimmt, während der Faktor der Produktivität sinkt. Man kann also sagen, wenn es um Innovation geht, dann reden wir sehr viel. In Wirklichkeit passiert aber wenig.
Open Innovation, Social Innovation, Corporate Innovation System, Regional Innovation System, Micro Innovation, Creating Innovators. Der kanadische Soziologe Benoît Godin ging lieber ins Archiv. Er sah nach, was in anderen Jahrhunderten unter Innovation verstanden wurde. Und er entdeckte Erstaunliches. Zum Beispiel, dass im 15. Jahrhundert Innovation nicht, wie heute von manchen gefordert, Umsturz, sondern Stabilität bedeutet hat. Zumindest, wenn man bei Machiavelli nachliest.
Die Welt verändere sich ständig, daher braucht es Innovation, um sie zu stabilisieren.
Ein König sei immer innovativ, er bestimmt die Regeln, seine Untertanen hingegen nicht. 2 Jahrhunderte später verkam Innovation zum Schimpfwort. Für den Klerus war sie eine Sünde. Im 17. Jahrhundert war nicht die Welt selbst für Neues gut, sondern die Innovatoren. Sie bedrohten die herrschende Ordnung und lösten Revolutionen aus. Innovativ war im 17. Jahrhundert nur der Feind.
Zur Zeit der industriellen Revolution, zuerst in England und später in Deutschland, kam es zu einem technologischen Wandel, der zu Wirtschaftswachstum und zu einer neuen Lebensqualität führte. Diese technische Veränderung, die man später als Innovation bezeichnet hat, wurde daran gemessen, was sie produziert hat. Wir sind Historiker, da können wir gar nicht anders als zu dem Schluss kommen, dass der Trend, technische Erfindungen als Innovation zu bewerten, sehr alt ist. Er reicht rund 150 Jahre zurück. Wenn wir jedoch heute über Innovation reden, denken wir meist nur an all die Entwicklungen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Aber diese Tendenz, technische Erfindungen und Ingenieuren eine besondere Wertschätzung entgegenzubringen, die begann bereits Mitte des 19. Jahrhunderts.
That starts by the mid to late 19th century.
Wenn wir heute über Innovation reden, dann müssen wir auch über Joseph Schumpeter und den Begriff kreative Dekonstruktion reden. Oder neuerdings über Clayton Christensen und seine disruptive Innovation. Innovation haftet da etwas Gewalttätiges an. Entwicklungen werden unterbrochen, die Arbeit von Menschen, Gemeinschaften werden zerstört und ganze Regionen verkommen zum Rostgürtel in Europa, der USA und an anderen Orten.
Communities or regions. We reject things that we once embraced.
Wir lehnen auf einmal Dinge ab, auf die wir einst stolz waren. Wenn wir weiterhin Innovation, besonders Innovation um jeden Preis akzeptieren, dann werden Dinge, die wir in der Vergangenheit entwickelt haben, die Menschen wertschätzten, zerstört und verloren gehen. Wenn diese Management-Theoretiker recht haben, dann ist eine bahnbrechende Innovation etwas, das wir feiern sollten. Aber unser Punkt ist, wir glauben nicht, dass sie damit recht haben. Wir glauben nicht, dass es erstrebenswert ist, Städte, Jobs und Regionen zu vernichten. Zumindest nicht unreflektiert. Man muss über Innovation mehr nachdenken, mehr als wir es üblicherweise mit Schlagworten tun.
Schlagworte oder Modewörter kommen und gehen. Das Wort Innovation hingegen ist etwas beharrlicher, auch wenn es oft seine Bedeutung wechselt. Heute können Produkte selbst dann als innovativ gelten, wenn die einzige wahrnehmbare Veränderung für viele Benutzer nur darin liegt, dass sich seine Farbe geändert hat.
It was one of the iPhone unveilings, right?
Das iPhone ist für Lee Winsel so ein Beispiel.
And it was like, and now it's gonna come in forest green.
Das Unternehmen Apple hat zumindest am Markt Erfolg und verkauft sich gut. Andere Firmen, die als innovativ bezeichnet werden, können das nicht von sich behaupten. Aber es reicht aus, dass ihre Aktien an der Börse einen hohen Kurs erzielen. Dafür sorgen nicht sie selbst, sondern Aktionäre und Investoren.
Nicht viele disruptive Technologien sind wirklich neu. Ich denke, sie sind einzig und allein destruktiv. Wir sehen das die ganze Zeit. Alle 3 Jahre erfindet Uber den Bus neu. Wie wäre es, wenn wir einen Uber hätten? Er hält an bestimmten Orten zu bestimmten Zeiten und jeder kann einsteigen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ein Bus.
Die australische Archäologin Catherine Freeman.
The disruptive element is actually breaking those social networks and creating.
Das disruptive Element liegt allein darin, soziale Netzwerke zu zerschlagen und Geld zu verdienen. Dafür werden Monopole zerschlagen, Gewerkschaften und Gemeinschaften. Ich würde das nicht als innovativ bezeichnen.
And in that kind of open space that you've made, you can make more money out of it, but I don't think that's necessarily innovative.
Catherine Freeman arbeitet an der Schule für Archäologie und Anthropologie an der Australian National University. Im Februar erschien ihr Buch An Archaeology of Innovation. Auch eine Archäologin hat viel über Innovation zu berichten. Nicht nur, weil sie schon lange nichts mehr ausgräbt und ihre Arbeit mit modernsten technischen Equipment erledigt. Marktgeschrei und Hype lassen sich wesentlich besser als solche identifizieren, wenn man nicht nur die letzten 5 Jahre vor Augen hat, sondern gleich mehrere 100 Jahre überblickt.
So we can talk about, you know, major radical changes, but for us as archaeologists, a radical change is something that takes 300 or 400 years, right?
Wenn man sich, wie Catherine Freeman, vor allem mit der Bronzezeit beschäftigt, dann reichen selbst 300, 400 Jahre nicht aus, um radikale Veränderungen zu identifizieren.
It is kind of
Es ist für mich interessant, einen Zeitraum zu betrachten, von dem man allgemeiner sagt, damals wurde Metall entdeckt. Metall sieht anders aus, es lassen sich damit andere Dinge verwirklichen und es hat andere Eigenschaften. Es ist spannend zu erkennen, dass dieses Material in manchen Teilen der Welt für Veränderung sorgte, während in anderen Menschen lange Zeit nur vom Glanz von Metall fasziniert waren. Es dauerte einige tausend Jahre, bis Metall wirklich große, große technische und kulturelle Veränderungen hervorbrachte. Für mich ist Innovation ein soziales Phänomen, das nicht plötzlich auftaucht. Damit eine Innovation akzeptiert wird, müssen mehrere Dinge gleichzeitig passieren. Das heißt, es muss ein Appetit da sein, es muss ein Interesse dafür geben und die Möglichkeit, selbst daran weiterzuarbeiten.
Wenn man sich jüngere Entwicklungen wie die künstliche Intelligenz ansieht und die Sparte Machine Learning, erkennt man, dass nicht erst seit gestern daran gearbeitet wird. Der wesentliche Unterschied zu den Forschungsarbeiten vor rund 70 Jahren liegt darin, dass heute die Technik für die Umsetzung der Ideen vorhanden ist, während sie in den 1950er Jahren der Wissenschaft noch fehlte.
Neue Techniken oder neue Geschäftspraktiken, die sich dazu eignen, bestehende Märkte oder ganze Industrien zu Fall zu bringen, sind sehr selten. Das Internet ist ein Beispiel, das wir dafür heranziehen können, Veränderungen aufzuzeigen. Das betrifft aber nur einige Branchen wie Journalismus und die Unterhaltungsindustrie. Wir nutzen heute Streaming und gehen nicht mehr in die Videothek. Es gibt andere Industriezweige, die das alles gar nicht tangiert. Der Stahlindustrie ist das Internet egal, genauso den Herstellern von Toiletten. Es gibt viele Bereiche, in denen sich nichts geändert hat. Es ist also ein unzulänglicher Versuch, das Konzept von disruptiver Innovation überall anwenden zu wollen.
Zum Beispiel an den Universitäten. Anfang Februar hat die Europäische Kommission ein neues Zentrum für Innovation eröffnet. Statt beim Department Future Emerging Technologies werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den nächsten Monaten Projektvorschläge bei der Innovation Council einreichen. Das Prozedere wurde flexibler gestaltet, damit Forscher auf neue Entwicklungen reagieren können. Fraglich bleibt, ob das Attribut innovativ überhaupt auf Universitäten zutrifft. Innovation, so der Computerwissenschaftler Terry Winograd 2008 in einem Interview, sei nicht die Stärke einer Universität.
Die akademische Welt ist keine Umgebung, in der man Produkte termingerecht herausbringen und mit praktischen Lösungen aufwarten kann. Ihre Stärke liegt darin, dass man eben nicht darüber nachdenken muss, ob eine Innovation rechtzeitig auf den Markt kommt und Gewinne erzielt.
So, in Australia,
in Australien redet die Regierung unentwegt über Innovation. Heute hat jede Universität ein Innovationsbüro. Aber was Innovation speziell in Australien bedeutet, ist nichts anderes als Geschäft. Wenn wir davon sprechen, dass eine Universität Innovation betreibt, dann meinen wir, dass die Universität Produkte kommerzialisiert und sie in die Industrie einspeist und gratis Forschung und Entwicklung für die private Industrie betreibt.
Anders als die Industrie werfen Wissenschaftlerinnen nichts weg. Im Laufe eines akademischen Lebens wird laufend optimiert und Bestehendes verbessert, sagt der Kognitionswissenschaftler Markus Beschel vom Institut für Philosophie an der Universität Wien.
So wie Wissenschaft gestrickt ist, das ist jetzt vielleicht wirklich hart, was ich sage, tut sie genau das Gegenteil. Ja, weil ich sozusagen schon mit meiner vorgefertigten Hypothese in gewisser Weise herangehe und eigentlich nur mehr wissen will, funktioniert meine Hypothese oder funktioniert sie nicht.
No, Academia is iterative, not disruptive.
Das stimmt. Die Wissenschaftswelt ist iterativ. Sie wiederholt und verdrängt nicht. Wir haben ein System, an dem von Generation zu Generation weitergebaut wird. Wir testen, überprüfen, testen. Manchmal entstehen damit interessante Dinge. Manchmal scheitern wir kläglich. Ich finde das nicht abwertend. Ich finde es sehr wirksam, auf diese soziale Art zu lernen. Wir verweisen damit explizit auf unsere Wurzeln und bauen auf unsere Geschichte auf. Und es ermöglicht uns, Dinge umzusetzen, die vor 20 Jahren noch nicht möglich waren.
Aber das Ganze, das Davorliegende, ja, dieser Hypothesenbildungsprozess, ja, das ist das Interessante. Wie komme ich überhaupt dazu, dass ich auf eine neue Art und Weise auf meine Welt schaue?
Innovation, so Catherine Freeman, hat nichts mit plötzlichen Eingebungen zu tun, gewonnen etwa in der Badewanne. Innovation brauche Zeit, einen langen Atem und das richtige Umfeld.
So you don't recognize that a bit of ground.
Wenn Menschen nicht bereits Erfahrung mit Felsgestein und Feuer gemacht und komplizierte Dinge damit vollbracht hätten, dann hätten sie auch nicht erkennen können, dass sich aus Gestein Metall gewinnen lässt. Es ist offensichtlich, dass Menschen ohne eine Vorgeschichte Neues nicht erkennen können. Es dauert eine lange Zeit, etwas herauszufinden, einem Ding seinen eigenen Dreh zu verleihen, damit es für ihren eigenen sozialen Kontext einen Sinn ergibt. Ich würde sagen, Innovation braucht die Kommunikation, das Netzwerk, das Experiment und das Scheitern. Ich glaube, das ist nicht wahnsinnig umstritten. Ich würde aber nicht sagen, Innovation findet statt, weil eine Person auf magische Weise etwas erkannt hat.
I don't think that's terribly controversial, but I'd say it doesn't happen because one person magically realizes a thing.
Erzählt man die Geschichten von großen Innovatoren, dann handeln sie meist von Männern. Die Geschichte der Innovation gibt sich maskulin und westlich. Die weibliche Seite und Menschen aus anderen Kulturkreisen kommen nur am Rande vor. Und selbst dann stehen sie noch im Schatten der Männer.
Also ich bin mir erstens mal nicht sicher, ob die USA wirklich so viel mehr entrepreneurhaft ist. Ja, sicherlich. Aber ich glaube, das, was wir halt sehen, ist auch ein sehr kleiner Ausschnitt. Die USA ist ein sehr, sehr großes Land. Und wir sehen halt sozusagen die Spitzen, weiß nicht, mit Silicon Valley und ich weiß nicht, wie sie alle heißen, Harvard, MIT, wo, ja, das muss man schon sagen, das ist halt wirklich eine Agglomeration von höchst innovativen Menschen und ich glaube, das ist eine Spitze, aber wenn man so wirklich in die Breite schaut, wird man sehen, dass auch die USA nicht so wahnsinnig innovativ ist und auch relativ konservativ.
Innovation beginnt nicht irgendwo, sondern bei jedem selbst, meint Markus Beschel. Er leitet unter anderem am Philosophieinstitut der Universität Wien das Zusatzcurriculum Innovation.
Eigentlich beginnt die Innovation bei sich selbst. Ja, dass ich sage, ich muss selber zuerst mich transformieren, meine Wahrnehmung transformieren, mein Denken transformieren, sozusagen die ganze Herangehensweise, wie schaue ich denn auf die Welt, wie schaue ich auf meinen Innovationsgegenstand, das muss ich zuerst einmal transformieren, damit ich überhaupt erst beginnen kann, etwas Neues zu formen. Ich muss mich darauf einlassen und das ist etwas, was für manche Menschen unangenehm ist, sagen wir so. Ja, weil ich in gewisser Weise Kontrolle aufgeben muss, wenn ich wirklich tief innovieren will. Ja, Kontrolle über mich und ich muss vielleicht Dinge aufgeben, liebgewordene, ich weiß nicht, Denkmuster, Vorstellungen, Mindsets vielleicht sogar, um Platz zu machen, ja, das heißt, ich muss in gewisser Weise aufräumen, ich muss Platz machen, damit das Neue überhaupt in mir so einen Platz greifen kann.
Im 19. Jahrhundert sprachen europäische Kolonialisten indigenen Völkern das Vermögen ab, innovativ zu sein. Ihr Argument? Sie besäßen keine Waffen aus Metall. Die Zeit der Kolonialherrschaft ist vorbei, aber die indigenen Völker sind geblieben. Ihr Überleben ist selbst eine Innovationsgeschichte.
And it is just worth changing perspective a little.
Es zahlt sich aus, die Perspektive zu wechseln. Innovation bedeutet ja nicht nur, wer hat das bessere Gewehr, sondern wer kann besser damit umgehen, wenn seine Welt mit neuen Materialien überschwemmt wird. Wie schafft man es, wenn 80% der Bevölkerung von Pandemien dahingerafft werden, seine Kultur am Leben zu erhalten und an die nächste Generation weiterzugeben, stolz darauf zu sein? Diese Menschen haben das absolut geschafft. Für mich sind sie unglaublich innovativ und unglaublich dynamisch. Aber weil sie Steinwerkzeug verwendeten, als die Europäer kamen, erinnern wir uns nicht daran und schenken dieser Tatsache keine Beachtung.
Innovation, so Markus Beschel, brauche auch ein anderes Bildungskonzept. Anstatt Reproduzieren von Wissen mit sehr gut zu benoten und zu belohnen, bedarf es Räume, in denen explorativ und offen mit Neuem umgegangen wird. Auch überholte Managementmethoden wie das Wasserfallmodell, das Bestimmen von oben herab, verhindere Innovation.
Sozusagen so eine Art Ökosystemdenken im Sinne von eigentlich einem sehr systemischen Herangehen zu verstehen, dass Innovation eigentlich immer nur in Netzwerken funktionieren kann. Aber da ist es natürlich wiederum wichtig, dass ich die wirklich relevanten Stakeholder mit hereinnehme, einerseits, aber andererseits dann aber auch einen Prozess habe, um wirklich hier zu einem Ergebnis zu kommen und nicht nur zu fast beliebigen Ergebnissen zu kommen.
Die skandinavischen Länder zeigen bereits, wie es gehen könnte. Sie führen in Europa den Innovationsindex an. In Dänemark zum Beispiel setzt man aufs Zuhören. Die Regierung bestimmt nicht über die Köpfe hinweg, um neue Maßnahmen einzuführen, zum Beispiel für die Reduzierung der Umweltbelastung, sondern schließt Unternehmen, die Bevölkerung, Regionalentwickler und die Industrie mit ein. Sie hören aufeinander. Ein Ansatz, der sich auch in der sogenannten Theory U wiederfindet.
Der eine Satz, ja, der es, finde ich, ganz gut auf den Punkt bringt, ja, ist so das Learning from the future as it emerges. Das ist, finde ich, insofern interessant, weil in diesem Satz eigentlich etwas Interessantes verborgen ist, nämlich, dass ich sagen kann, ich als kognitives System oder ich als kreativer Mensch bin nicht alleine verantwortlich dafür, dass ich Neues in die Welt bringe.
Anhand der Form des Buchstabens U zeigt der Management-Theoretiker Otto Scharmer den Wandel von einem Ego-System zu einem Ökosystem auf. Um Innovation zu erkennen, blicken seine Anhänger nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft. Da man die Zukunft aber nicht kontrollieren kann, geht Innovation auch mit Kontrollverlust einher. Ein Gräuel für die Mark Zuckerbergs, Elon Musks dieser Welt, Amazons und Googles. Sie wären demnach alles andere als innovativ.
Auf eine Art und Weise ist es auch ein bisschen eine demütigere Position in Bezug auf, ich kann nicht alles kontrollieren. Ja, ich kann nicht alles machen. Ja, ich könnte mit wahnsinnig viel Aufwand, und wir sehen im Moment, vielleicht in dieser Pandemie sieht man sehr, sehr schön auch die Grenzen genau dieses Paradigmas. Und sich einzugestehen, dass es vielleicht nicht immer möglich ist und das vielleicht sogar für sich fruchtbar zu machen, das ist, glaube ich, auch eine Stärke dieses Paradigmas oder dieser Herangehensweise der Theory U.
In der Europäischen Kommission und in der OECD werden politische Innovationsstrategien gerade neu überdacht. Das spiegelt sich auch im europäischen Wiederaufbauplan wider, auf den sich die Nationalstaaten letztes Jahr geeinigt haben. Eine Vorgabe der Kommission lautet zum Beispiel, dass der Wiederaufbau nachhaltig und zukunftsgerichtet stattfinden und die Diskussion darüber breit und transparent geführt werden sollen. Staaten wie Dänemark, Spanien oder Portugal haben diese Aufforderung aufgegriffen und umgesetzt. Andere Staaten, darunter auch Österreich, wählten das Wasserfallmodell. Das Geld bekommen sie trotzdem. Dieses Risiko geht die EU-Kommission ein. Die Überprüfung findet erst in ein paar Jahren statt, von einer unabhängigen Kommission.
Diese Art und Weise der Innovation beginnt eigentlich von innen her und sagt, okay, worum geht es denn hier im Essentiell? Ja, und was sind hier Potenziale, die ich noch nicht ausgeschöpft habe? Und dann quasi from the inside out innoviere ich dann sozusagen nach außen und es entstehen dann vielleicht neue Produkte, neue Dienstleistungen, vielleicht auch neue organisationale Formen, neue Formen der Zusammenarbeit und so weiter.
Dazu, so Marco Special, dient eben das Zuhören.
Das ist quasi der Kristallisationspunkt, um dann letztlich in Aktion zu gehen und zu sagen, da setze ich an, ja, da verändere ich etwas, da beginnt dann meine Innovation.
In den USA gründeten die beiden Autoren Andrew Russell und Lee Winsell ein Netzwerk namens The Maintainers, die Instandhalter. Innovation brauche eben auch Wartung und Reparatur. Dass Pfleger, Gärten und Handwerker an Stellenwert eingebüßt haben, sei ein großer Fehler, meint der Technikhistoriker Andrew Russell.
But there's also a systemic problem that societies that don't value people.
Gesellschaften, die Menschen, die derart wichtige Arbeiten machen, nicht wertschätzen, werden kaum junge Menschen davon überzeugen können, diese Arbeit in Zukunft zu verrichten.
We're essentially shooting ourselves in the foot over the long term.
Die Inflation der Innovation. Das Neue und seine wortreiche Verhinderung. Von Marian Unterlugauer. Gesprochen haben Alexander Czernek, Ursula Scheidle, Armin Stadler, Marlene Nowotny und die Gestalterin. Redaktion Armin Stadler.
Mm-hmm.